Als ich letzte Woche am Dienstag von Jerusalem auf Tel Aviv im Bus gesessen bin, habe ich eine Predigt gehört, von hier, die der Berg hatte. Die hervorragende Predigt zum Thema Auswege aus der Scham. Und das hat mir ein bisschen geholfen, um wieder zurückzukommen, weil ich mich mega gefreut habe darüber. Dass es Auswege gibt aus der Scham und dass das Evangelium so eine kraftvolle Geschichte ist. Manchmal sagen wir doch so, oder immer wieder hören wir, wir sollten uns besinnen auf die christlichen Werte hier in Europa. Was meinen wir eigentlich damit? Was für Werte sind denn so christlich? Hast du das auch schon mal überlegt? Ich finde, einer der ganz grossen christlichen Werte ist Vergebung. Ganz spannend. Wir haben darüber geredet mit dem Jude zusammen, wenn das erste Mal in der Bibel das Konzept der Vergebung vorkommen ist. Das erste Mal vergeben worden ist in der Geschichte von Josef. Oder der Josef ist ja von seinen Brüdern verkauft worden, ausgeschlossen worden, beschämt worden, zutiefst nach Ägypten. Und dann, wo eine Hungersnot war, sind die alten Brüder wieder auf Ägypten Brot holen. Und dann hat sie Angst, dass jetzt Gott sie für ihre Sünden straft, bevor der Josef sich überhaupt zu erkennen gegeben hat. Der Judah hat gesagt zum Josef, den er noch nicht gekannt hat, Gott straft uns für unsere Sünden. Das war ihr Bild, oder? Rach für Sünde muss abgebüßt werden. Mein Herr, wir wollen alle ihre Sklaven sein. Darauf hat der Josef gesagt, nein, so nicht. Nur der Mann, bei dem der Becher gefunden wurde, soll mein Sklave sein. Ihr anderen könnt unbehelligt zu eurem Vater nach Hause zurückkehren. Der Josef hat seinen Brüdern vergeben für das, was sie an ihm angetan haben. Sie haben unbehelligt können heimgehen. Vergebung ist so etwas Grossartiges, so etwas Revolutionäres, so etwas Unglaubliches gewesen, dass der Judah ein paar Kapitel später voller Angst vor Rach, nämlich dort, wo der Vater Jakob gestorben ist, gelogen hat. Dort heisst es im 1. Mose 50, bevor dein Vater starb, wies er uns an, dir zu sagen, deine Brüder haben dir übel mitgespielt, vergib ihnen doch das große Unrecht von damals. Das ist mega spannend. Also der hätte die Vergebung gar nicht annehmen können, der hätte nicht glauben, dass es wirklich Vergebung gibt und dass es nachher wirklich wieder gut ist. Dass, wo der Vater gestorben ist, denkt er, jetzt kommt es. Dritter Kutsche. Darum hat er gelogen. Deshalb bitten wir dich, uns zu vergeben. Das ist ja schon lange passiert. Wir dienen doch demselben Gott wie unser Vater. Als Josef die Nachricht erhielt, musste er weinen. Warum hat er geweint? Weil die Brüder das Konzept von der Vergebung, das einzigartig, das ist übrigens einzigartig in der, in der jüdisch-christlichen Kultur. Vergebung gibt es in keiner anderen Kultur. Das ist ein typisch christlicher Wert, wo man uns dazu zurückkehren sollte. Bei den Arabern ist es ganz anders. Und alles, was ich jetzt sage, da ist überhaupt nicht rassistisch denkt oder nicht. An dem Punkt sind einfach grundsätzliche Unterschiede in der Kultur. Wenn eine Tochter am Vater schuldig wird, dann kann die Tochter nie auf Vergebung hoffen. Weil es keine Vergebung gibt, muss immer Blut fließen. Und darum gibt es so viel Ehrenmord. Unser Reiseleiter hat gesagt, dass wenn er eine arabische Gruppe leitet, dann muss er wahnsinnig darauf achten, dass er die Menschen nicht entehrt. Was der Araber, den ganzen Nahostkonflikt und sogar den Flüchtlingsstrom, habe ich gemerkt, da spielt das Thema von der Scham extrem drin hinein. Was der Araber einmal gehört hat, und das sind ja Gebiete, wo jetzt Israel drin ist, oder wo sie erobert haben, das müssen sie unbedingt wieder zurückerobern, um ihre Ehre wieder zurückzugewinnen. Das hat ganz viel mit Ehre zu tun. Und ich habe gehört, dass der Lügendetektor oft bei gewissen Arabern nicht funktioniert, vor allem bei Beduinen, weil sich kein Bewusstsein für Lüge haben. Der ist ganz wichtig für den Araber. Und dort, wo der ganz wichtig ist, dort wird das Lügen ein bisschen abgesetzt. Wir haben Kontakt mit einem Korrespondent, der dorthin lebt, der tiefe Kontakt hat und sehr viel Wertschätzung hat für die Araber und für die Juden. Er hat gesagt, oft sagt dem Vater zu seinem Sohn, aus dir wird nichts. Das sind doch eben die Beschämungen, die wir angeschaut haben. Da ist so viel Entehrung dabei. Und wie kann ein Araber, ein junger Araber, in Kürze zum Held werden? Wenn er eine Attentat begeht. Ich habe gelernt, dass bei den Arabern so funktioniert, dass sie nur heiraten dürfen, wenn sie Arbeit haben. Und dass sie das Zuhause, das Vaterhaus nur dürfen verlassen, wenn sie geheiratet sind. Ganz viele haben keine Arbeit. Und da ist ganz viel Entehrung, ganz viel Scham verbunden damit. Und darum ergreifen viele Flucht und denken, es kann nur besser werden in Europa. Auch da spielt Scham eine ganz grosse Rolle. Was ich möchte sagen ist, ich glaube, dass Vergebung und Scham die zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Der Uli Hoeneß, bekannt, oder? Der Manager von der Bayern München, der musste 3,5 Jahre ins Gefängnis, weil er 28,5 Millionen Euro Steuergeld unterschlagen hat. Die Hälfte der Strafe hat er abgesessen und wegen guter Führung hat er das Gefängnis verloren. Die Schuld ist wie beglichen, die Strafe ist abgesessen, aber die Rehabilitation von seiner Ehe muss auch noch hergestellt werden. Scham wie Sünde wird immer ein Thema bleiben, weil es zur Grundbefindlichkeit der gefallenen Menschen gehört. Scham wie Sünde wird immer ein Thema bleiben, wie es zur Grundbefindlichkeit der gefallenen Menschen gehört. Solange Scham nicht zum Thema wird, bleibt sie der heimliche Stürmer im Hintergrund. Gestern haben wir eine wunderschöne Tageslosigkeit. Die steht im Psalm 71, Vers 20. Ich fange an, die Bibel manchmal noch mal ein bisschen neu verstehen, wenn ich das unter dem Aspekt der Scham anschaue. Und zwar heißt der Vers, Gott, du holst dich wieder herauf aus den Tiefen der Erde. Was ist das für ein komisches Gebet? Aus den Tiefen der Erde. Was ist das für ein Bild? Aber das kennen wir doch, oder? Wenn wir am liebsten möchten, im Erdboden versinken, weil es so peinlich ist. Und dort möchte Gott uns rausholen. Genau an diesen Tiefpunkten, wenn es uns so peinlich ist, wenn wir einen roten Kopf haben und am liebsten verschwunden wären. Dort holt er uns raus und dann steht weiter, du machst mich sehr gross und tröstest mich wieder. Das ist doch Ehe. Das ist Wiederherstellung von Ehe. Rausholen aus dem Boden raus. Sehr gross machen und erst noch trösten von dem, was war. Wie können wir den Vers verstehen, wenn wir Scham nicht verstehen? Manchmal fühlen wir uns doch einfach zu leicht gewogen. Zu wenig schön. Zu wenig fähig. Zu wenig zugehörig. Die Drücke von der Gesellschaft, die sind so schwer, wir mögen die nie die Waage halten. Wir sind da oben. Und die Drücke von der Gesellschaft sind da. Wenn man sich eine Waage vorstellt. Aber Gott verleiht uns Gewicht. Das ist die beste Gewichtszunahme, die es überhaupt gibt. Meistens wehren wir uns gegen die Gewichtszunahme. Aber an dem Punkt sollten wir uns nicht wehren. Johannes 17, Vers 22 steht, ich habe ihnen die Herrlichkeit geschenkt, die du mir gegeben hast, damit sie eins sind, wie wir eins sind. Die Herrlichkeit, das hat der Bea auch letzten Sonntag erklärt, von denen, die da waren, da steht das griechische Wort Doxa. Und das griechische Wort Doxa heisst auf Hebräisch Kabad. Kabad heisst Gewicht verleihen. Jesus verleiht uns Gewicht, dass dort, wo die Waage manchmal so im Ungleichgewicht ist, wenn die Drücke von der Gesellschaft so gross sind, dass das in die Waage kommt. Er macht uns sehr gross und verleiht uns Gewicht. Das sind doch herrliche Bilder, nicht? Ich finde, das sollten wir neu lernen, darüber staunen. Ich manchmal befürchte, dass solche Sachen uns so normal geworden sind und wir gar nicht mehr wissen, was das eigentlich bedeutet. durch die Sünde, durch das Rausfallen aus der Gemeinschaft mit Gott, hat der Mensch die Herrlichkeit verloren. Das ist das Problem von der Sünde, dass wir die Herrlichkeit verloren haben. Und jeder Mensch spürt den Mangel und kämpft mit verschiedenen Mitteln um die Ehre. Jeder Mensch kämpft um Ehre. Jesus schenkt uns die Ehre. Wenn Jesus uns seine Herrlichkeit verleiht, bedeutet das, dass er nicht uns nicht das ewige Leben schenkt, dass wir irgendwann mal gerettet sind, sondern dass er uns da und jetzt schon Gewicht gibt auf dieser Welt. Der ist die Antwort auf Scham. Und durch die geschenkte Gewichtszunahme kommt die Waage ins Gleichgewicht. Und wir können Christus bewusst, wir können befreit, wir können gewichtig und als sehr grosse Menschen durchs Leben gehen. Gehst du so durchs Leben? Hast du die Herrlichkeit schon empfangen? Das ist übrigens das Kerngeschäft von Jesus, genau von da ist er gekommen. Ja, Lukas 19, Vers 10 steht das Kerngeschäft. Ich lese euch das aus der Bibel vor. Der Menschensohn, das ist Jesus gemeint, ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Was sind Verlorene? Im biblischen Sinn, mit dem Wort, das da gebraucht ist. Verlorene bedeutet von Gott trennt, kaputt, zerstört, ruiniert, entwürdigt, am Tod geweiht, etwas, was seine Bestimmung verloren hat. Und für das, um das Verlorene zu suchen und zu retten, ist Jesus gekommen. Retten heisst, die Gemeinschaft zurückbringen, das Kaputte wiederherstellen, heil machen, in die göttliche Bestimmung zurückbringen, befreien. Jesus ist gekommen, um dir Gewicht zu verleihen. Er ist gekommen, um dir das ganze Leben in der Fülle zu schenken. Er ist gekommen, um dich aus der bodenlosen Entblößung rauszuholen und dich in den ursprünglichen Paradieszustand zu führen. Und heute wird es ganz konkret, die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie können wir das ganz konkret erfahrbar, wie können wir das erfahren? Dass das nicht nur Theorie ist, sondern dass das erfahrbar wird. Und ich glaube, es fängt damit an, dass wir anfangen neu zu denken. Ich habe einen Satz aufgeschrieben, ganz einen schönen Satz, aber auch ganz einen wahren Satz. In mir selbst bin ich sündiger, als mir jemals bewusst ist und ich mir vorstellen kann. Ich bin stärker von meiner Scham angetrieben, als mir jemals bewusst ist. In Christus bin ich geliebter, als ich jemals zu hoffen wage. Beide Seiten stimmen. Und ich glaube, da müssen wir auch begreifen. Das neue Denken, die Heilung fängt damit an, dass wir die Dimension von der Rettung neu verstehen. Dass wir anfangen zu realisieren und erkennen, dass die Rettung, die Jesus für uns geschaffen hat, dass das eben nicht nur ein juristischer Akt ist, sondern auch ein emotionaler. Es darf doch nicht sein, dass ein Mensch zur Teilsgewissheit hat, das Wissen, wo er nach dem Tod einmal ankommt, aber zerknirscht. Jeden Tag beschämt und minderwertig, mit wenig Freude und Ausstrahlung durchs Leben geht. Ich glaube, das ist wirklich entscheidend wichtig, dass wir das anfangen zu erkennen, was Jesus überhaupt tun hat für uns. Wir verloren, dass wir auf der einen Seite sind und glaube, dort fängt es schon an, dass wir das schon gar nicht mehr erkennen. Wie sündig und mit Scham beladen, dass wir eigentlich unterwegs sind. Und auf der anderen Seite aber auch, wie liebevoll er uns rausholt aus dem und Gewicht gibt und uns sehr gross macht. Zweiter Gedanke ist vergeben und Vergebung erfahren. Ich komme auf das einzigartige jüdisch-christliche Konzept zurück, das wirklich einzigartig ist. Hey, was würden wir machen, wenn wir das Vergebung nicht hätten? Was würden wir machen mit unserer Scham? Es gibt gar keine Lösung. Es müsste Blut fließen. Und dann muss ich sagen, da tun mir der Araber auch wahnsinnig leid, dass sie das nicht kennen, die Vergebung. Und da haben wir auch einen Auftrag an diese Menschen. Ich glaube, wenn die Araber die Vergebung kennenlernen und Jesus Christus kennenlernen, würde sich die Situation verändern. Wir sie einen anderen Umgang würden finden mit ihrer Beschämung. In vielen Fällen steht unsere Entblößung im Zusammenhang mit Schuld. Entweder sind andere Menschen uns schuldig geworden. Eben oft schon in der Kindheit, Lehrer, Eltern. Und manchmal und oft sind an mir selber, wie bei Uli Hoeneß, die Ursache von Beschämung. Vor allem der Hebräerbrief bringt uns näher, wie Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Ich lese Hebräer 7, Vers 27 vor. Er, Jesus, braucht nicht täglich Opfer zu bringen, wie es die anderen hohen Priester zunächst für ihre eigenen Sünden und dann für die Sünden des Volkes tun mussten. Sondern er, Jesus, tat dies ein für alle Mal, als er sich selbst am Kreuz opferte. Das ist einzigartig. Das ist sensationell, das ist revolutionär. Wenn Menschen uns beschämt haben, dann fängt der Heilungsprozess damit an, dass ich die Menschen aus der Schuld entlasse. Dass ich sie aus dem Gefängnis entlasse. Aus den Mauern, wo ich sie eingemauert habe, dass ich sie entlasse. In die Freiheit. Und wenn die Scham mit meiner eigenen Schuld zusammenhängt, dann fange ich so damit an, dass ich meine Schuld bekenne und das Kreuz bringe. Und die Vergebung von mich persönlich in Anspruch nehme. Was für ein Vorrecht, dass wir das Konzept von der Vergebung dürfen kennen. Der nächste Punkt, ich glaube, da hat der Bea letzten Sonntag schon sehr schön gesagt, die Scham bedecken lassen. Wenn wir von Gott eine bedingungslose Annahme erlebt haben, dann können wir uns unseren Schatten stellen im Leben. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Schuld ans Kreuz bringen oder unsere Scham formulieren, das Kreuz bringen. Dass wir auf dem Thron sitzen, dass wir die Kronen anziehen und uns in den Mantel hüllen und ganz neu erfassen, hey, wir sind sein geliebtes Kind. Er gibt uns Gewicht und macht uns sehr gross. Ich möchte euch erinnern an das Bild, wo das Spiegelbild, es gibt doch da, oder? So im Spiegelgarten und so ein Spiegel, wo ein grösseres Bild zurückspiegelt, als man eigentlich ist. Genau das passiert am Kreuz. Er macht uns sehr gross. Das Volk oder das Ziel, davon ist im Jesaja 61 beschrieben. Jesaja 61 ist übrigens super. Nächsten Dienstagabend, am Kursabend, tun wir uns mit dem Jesaja 61 noch ein bisschen befassen. Das Ziel von dieser ganzen Heiligung, die Jesus uns schenkt, ist beschrieben im Jesaja 61, Vers 10. Ich habe dort die Übersetzung Hoffnung für alle genommen. Ich freue mich über den Herrn und juble laut über meinen Gott. Denn er hat mir seine Rettung und Hilfe geschenkt. Er hat mich damit bekleidet wie mit einem schützenden Mantel. Nun stehe ich da wie ein Bräutigam mit festlichem Turban, wie eine Braut im Hochzeitsschmuck. Das ist die bedeckte Scham. Das ist nicht nur ein Vers, der sagt, deine Sünden sind vergeben, juristisch ist alles in Ordnung. Da geht es um viel, viel mehr. Da geht es um Wiederherstellung von der Ehre und von der Würde. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir Hilfe in Anspruch nehmen, dass wir Menschen mit Menschen unterwegs sind. Der Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Der Christus im anderen ist stärker als der Christus in mir. Faktisch gesehen, objektiv gesehen, stimmt das nicht. Christus ist immer gleich stark. Aber Subjekt im Erleben ist es eben so. Wer mit einem anderen Mensch den Weg von der Heilung beschreiten darf, hat Zeugen, um die empfangene eher besser im Glauben zu erfassen. Wer das alleine tut für sich, ganz im stillen Kämmerli, der sieht sich sehr schnell den Lügen und Anklagen vom Find gegenüber. Wo die Rettung von Jesus kleinreden möchte und sagt, ja, bei dir hat es aber nicht funktioniert. Bei allen anderen ist das schon so, die Zeugnisse, die da gegeben werden, das ist schon, aber bei dir doch nicht. Du bist nicht wert. Und so, oder? Das passiert, wenn man alleine unterwegs ist, dann brauchen wir einander. Jetzt möchte ich einen kurzen Abschnitt bringen und ich mir sehr lange überlegt habe, ob ich das möchte sagen oder nicht. Ich kann sein, dass ich jetzt ein bisschen Fettnäpfchen trampen tue. Aber wir haben das Konzept von der Vergebung. Und ich zähle voll darauf. Und ich habe keine konkreten persönlichen Leute vor Augen, wenn ich jetzt das sage, sondern es ist so ein bisschen etwas, ein Grundding, wo man so ein bisschen entgegenkommen ist, dass einige Leute den Eindruck haben, das Thema hat nichts mit ihnen zu tun. Scham, das ist nicht ihr Thema. Ich glaube, jetzt sage ich ganz, ganz vorsichtig und in aller Demut, ich glaube, die Menschen haben Gottes Wort gegen sie. Es ist so, das ist in der Bibel so beschrieben, durch den Sündenfall haben wir die Ebenbildlichkeit von Gott, wir haben die Herrlichkeit verloren. Es gibt Menschen, beim 1. Johannesbrief gesagt, die glaubten, sie hätten keine Sünde. Jesus oder der Johannes sagt zu ihnen, wer von euch glaubt, dass er ohne Sünde, der betrügt sich selber. Ich glaube, wer von euch glaubt, dass er ohne Scham, der betrügt sich selber. Scham und Sünde, das sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Es ist eher, ich stelle mich sehr stark in Frage stellen, wenn ich das höre und sage, haben wir es zu wenig deutlich überbringen können. Römer 3, Vers 23 steht, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Da ist das beinhaltet, das. Scham und Sünde werden immer Thema bleiben, wie sie zu der Grundbefindlichkeit der gefallenen Menschen gehören. Es kann sein, dass wir verschieden mit beschämenden Erfahrungen umgehen. Je nach Persönlichkeit geht man ganz verschieden damit um. Ich merke, ich habe sehr starke Schamgeschichte in meinem Leben. Und wisst ihr, was ich auch festgestellt habe? Und ich einmal das Buch, das Enneagramm, gelesen habe. Also nicht, dass wir das mal lesen oder so, aber es war spannend. Meine Wurzelsünde von meinem Typ Mensch ist die Lüge. Da hat etwas damit, seht ihr den Zusammenhang von Lüge und das Gesicht wollen wahren? Lieber ein bisschen lügen, als in einer Peinlichkeit reingehen. Und Leute, die ähnlich sind wie ich vielleicht, von der Persönlichkeitsstruktur, die haben vielleicht eine stärkere, eine bewusstere Schamgeschichte. Aber jeder von euch, glaube ich. Und je weniger, dass man da bewusst ist, desto mehr sind heimliche Stürmer im Hintergrund. Jetzt bin ich ganz mutig gewesen, morgen, ehrlich. Also jetzt. Nein, ist schon gut. Also nicht drum gesagt. Aber unabhängig von deinem Schamempfinden, und erst recht, wenn du dir durchgehst, das Thema, ich bin geehrt, ich habe den Tour aber nicht mehr an. Sie stehen mir alle in der Verantwortung, eine Kultur der Ehre zu schaffen. Ich lese hier dazu, was der Paulus sagt im 2. Korinther 3, Vers 18. Dort sagt er: Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Ich finde es so schön, dass wir die Deko als Spiegel haben, das Kreuz. Für uns ist ein Schleier weggenommen, wir können es sehen. Die Herrlichkeit. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Wie geht denn das, seine Herrlichkeit widerspiegeln? Also wir kommen mit Herrlichkeit über, wir kommen mit Ehre über, wir werden groß gemacht, wir kommen mit Gewicht über und gleichzeitig kommen wir den Auftrag über. Oder es wird einfach geschehen, dass wir die Herrlichkeit widerspiegeln, die Gemeinschaft rein. Dass wir an einer Kultur von der Ehre bauen. Und ich glaube, je mehr Gewicht, das wir von Jesus überkommen in unserem Leben, desto mehr Verantwortung haben wir, um das widerspiegeln. Da geht uns eben alle an. Und was bedeutet, ich möchte ein paar Gedanken sagen, das ist völlig eine unfertige Geschichte, die ich jetzt euch hier bringe, aber ich möchte euch ein bisschen aufzeigen, was könnte es bedeuten, eine Kultur von der Ehre, zum Beispiel bei uns in der Seetalkirche oder in deinem Umfeld, wo du lebst, zu arbeiten. Der erste Punkt ist, Menschen auf ihrem Weg begleiten, die Ehre wieder zu erlangen. Manchmal ist es ein langer und ein anstrengender Weg, wo Menschen gehen müssen, gerade derartig, die stark verletzt worden sind in ihrer Vergangenheit. Wer ist bereit, mit diesen Menschen die Meile zu gehen, manchmal vielleicht sogar noch die Zusatzmeile? Die Bedingung ist nicht unbedingt eine seelsorgerliche Ausbildung, sondern Menschen, die die Herrlichkeit empfangen haben und bereit sind, die Herrlichkeit, die Liebe weiterzugeben. Wo sind die Leute, die einen langen Atem haben? Andere Menschen auf dem Weg zur Wiedererlangung von ihrer Ehre zu begleiten? Nächster Gedanke, nicht selbstgerecht und verurteilend sein. Wenn wir in einem Gruppenaustausch in der Seetalkirche sagen, ich kann nicht begreifen, dass Christen so lange im Glauben sind und immer noch Probleme haben mit dem, mit ihrer Scham oder mit ihrer Sünde oder was auch immer, dann fördern wir nicht unbedingt die Kultur der Ehe. Wir müssen die Tür der Tiefe halten. Jemand hat mir gesagt, wir müssen den Menschen sündige Licht machen. Das bedeutet, Tür der Tiefe machen. Es ist ja sowieso so, dass wir ja alle zu allem fähig sind. In gewissen Situationen. Wir haben das Holocaust-Museum, ja, der Schämbesuch vor einer Woche etwa. Und da geht es einem ja kalt den Rücken ab, was da passiert ist. Im Dritten Reich. Und gleichzeitig muss man sagen, ich wüsste nicht, wie ich reagiert hätte. Ich glaube, dass wir alle in gewissen Situationen fast zu jeder Sünde fähig wären. Und ich glaube, das Bewusstsein, das müssen wir haben. Die Haltung ist sehr hilfreich, dass man denkt, in mir selbst bin ich sündiger, als mir jemals bewusst ist und ich mir vorstellen kann. Ich bin stärker von meiner Scham angetrieben, als mir jemals bewusst ist. Indem man Fehler zulässt, ist ein nächster Gedanke. Eine gute Fehlerkultur hilft auch, um die Scham tief zu halten. Ein IBM-Mitarbeiter, habe ich gelesen, hat mal durch sehr unglückliche Verhalten 10 Millionen ins Sand gesetzt. Zerknirscht hat er seine Kündigung eingereicht. Darauf hat sein Chef gesagt, aber sicher nicht jetzt, wo wir gerade so viel in ihre Weiterbildung investiert haben. Das ist eine gute Haltung. Man darf Fehler machen, ohne dass man das Gesicht verliert. Scham verhindert die Innovation. Und manchmal frage ich mich, ob wir nicht in unserer westlichen Kultur schon viel zu fest schamorientiert sind. Nur ein Gedanke aus der Wirtschaft vielleicht dazu. In der Schweiz gibt es ganz wenig Start-up-Firmen. Es gibt ganz wenig Leute, die den Mut haben, eine Firma zu gründen. Ich glaube, das hat ganz fest damit zu tun, weil Scham Innovation verhindert, dass man nicht scheitern darf. Wir dürfen nicht scheitern. So sind wir weg vom Fenster. Und auch hier in der Kirche haben heute Morgen gesagt, als wir das Briefing hatten, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir von Herzen, dass wir mit Leidenschaft unseren Abend machen. Nicht, dass wir keinen Fehler machen, aber dass es von Herzen und mit Leidenschaft passiert. Das ist das Entscheidende. Eine andere Frage stellen. Hat dir schon mal jemand so richtig dich ausgefragt und dich für dich interessiert? Wie gut tut einem das? Wenn man den Eindruck hat, wow, hat echt Interesse an mir. Frage stellen. Damit vermitteln wir einander eher. Der andere ist wichtig. Es gibt so eine 3-Minuten-Regel im Gemeindebau. Das heisst, wenn der Gottesdienst fertig ist, versuche in den ersten 3 Minuten nicht mit einem engen Freund ins Gespräch zu kommen. Weil sonst ist es gelaufen. Versuche, mit jemandem ins Gespräch zu kommen, wo du vielleicht noch nie geredet hast, in den ersten 3 Minuten. Auch unter uns, hier in der Seetachille, gibt es Menschen, die einsam sind und nicht zugehörig sind. Es gibt Menschen, die allein im Bistro sitzen, wenn sie die Spannung überhaupt erträgen und nicht schon lange gegangen sind. Mit Fragen können wir, oder ich finde, man sollte jeder Person zu erkennen geben, dass sie eine Bereicherung ist für die Gemeinde. Jede Person, die da sitzt, ist eine Bereicherung für die Gemeinde. Du bist eine Bereicherung für die Gemeinde. Aber wenn du das gar nicht so empfindest, du bist eine Bereicherung für die Gemeinde. Nicht moralisieren. Die Gefahr ist, oder, dass so gerade die langjährigen Christen immer schon alles wissen und genau wissen, wie das Leben läuft und wie es funktioniert. Aber in der Heimlichkeit ist eigentlich alles ganz anders. So bleiben da Sünder ihrer Scham gefangen. Sie denken dann immer, ich bin der Einzige, der das Problem hat. Alle anderen kommen bestens mit allem zu Gang und ich nicht. Darüber darf ich nie reden. Da versteht niemand. Was für eine Lüge. Was für eine Lüge. Zum Beispiel das Thema Scheidung und Wiederverheiratung, glaube ich, ist nicht nur, das ist vor allem auch ein Thema, wo ganz stark das Thema Scham drin ist. Bleiben geschiedene Menschen beschämt oder schaffen wir ihnen einen Weg zurück in der und in der Herstellung von ihrer Würde? Nächster Gedanke, offen über Gaben und Grenzen reden. Es hat nichts mit Stolz zu tun, wenn man seine Gaben benennt. Weil, steht im 1. Korinther 4, sowieso, denn wir haben nichts, was wir nicht empfangen haben. Wer nicht schamlos zu seinen Gaben stehen kann, sondern so ein bisschen, so ein bisschen komisch reagiert auf ein Lob, ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass er seine eigene Ehre durch Gaben sucht. So das verlegene Lächeln. Gott hat übrigens auch Grenzen gewollt, damit wir in der Gemeinschaft aufeinander angewiesen sind. Wo Grenzen anerkannt und benannt werden, sinkt die Schamgrenze zum Handeln. Menschen und nicht Leistungen ehren. Das finde ich einen ganz schwierigen Punkt. Weil wenn wir Menschen ehren, dann schaffen wir eine Leistungskultur. Wenn wir Leistung ehren, schaffen wir eine Leistungskultur. Wenn wir Menschen ehren, schaffen wir eine Kultur von der Ehre. Und wir helfen Menschen, einzelnen Menschen, ihre Bestimmung hineinzufinden. Und ich möchte dich von ganzem Herzen einladen, helfen, die Verantwortung wahrzunehmen, wenn du die Herrlichkeit von Gott empfangen hast. Mitzuhelfen, dass eine Kultur von der Erde entstehen darf, dass noch ganz viele Menschen das auch erfahren dürfen. Da haben wir eine Mitverantwortung. Die beste Präposition, ich habe kein anderes Wort gefunden, gegen Schande. Präposition, oder sind so die kleinen Wörter im Deutsch, oder in, auf, mit. Kennt ihr die? Die beste Präposition gegen Scham, gegen Schande, ist in Christo. In Christus. Das ist die beste Präposition gegen Scham. Da kommt über 120 Mal, glaube ich, jetzt habe ich es gerade Zahlen, ich stehe bei euch in der Unterlage, die sie mitgenommen haben. Im Neuen Testament vor. In Christo. Die ganze Freiheit, die ganze Beflügelung, die ganze Begeisterung, die ganze Ehre, Wertschätzung und Würde haben wir in Christus. Unser Jahresthema heißt: Alle, die zu ihm aufschauen, werden strahlen vor Freude. Nie werden sie beschämt sein. Das ist die Gleichung. Versteht ihr den Zusammenhang? In Christus sein, die Gemeinschaft suchen. Das ist die beste Präposition gegen Scham. Unsere Herausforderung ist, jeden Tag neu zu Christus kommen, zu ihm aufschauen und in ihm bleiben. Die Herausforderung nehmen wir gerne an. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen für die Botschaft. Ich möchte dir von Herzen danken, sagen, dass du uns sehr gross machen möchtest. Jeden Einzelnen von dir, sehr gross und schwer. Ich möchte dir danken, sagen, dass du uns Bedeutung gibst, dass du uns eher würdig gibst. Das ist die frohe Botschaft, das ist das Evangelium. Ich möchte dir von Herzen danken, sagen dafür. Und wenn es deine letzte Predigt ist, jetzt auch zu dem Thema, dann möchte ich den Heiligen Geist nochmal von ganzem Herzen bitten, dass du dort, wo noch Sachen aufbrechen sollen, in einzelnen Herzen, dass du das noch bewirken tust. Dort, wo Scham vielleicht noch ein heimlicher Stürmer ist im Hintergrund, dass du das nochmal aufdecken tust. Dass noch mehr Freiheit darf hineinkommen zu uns. Ich bitte dich von ganzem Herzen dafür. Wir sind darauf angewiesen, Herr, dass du bewirkst. Wir sind darauf angewiesen, dass du uns die Augen öffnest, dass du den Schleier wegnimmst. Und du tust es gern. Amen.